Hello, my love, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Emotionskompass. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Ich bin die Betty, ich bin psychosoziale Beraterin in Kärnten und online und ja, bin dein Host von diesem Podcast und möchte euch in diesem Podcast einfach alles Mögliche an Tools und Gedanken und Erkenntnissen mitgeben, die ihr zum Thema Nervensystemregulation, aber auch zum Thema innere Kindheilung, Traumaintegrierung etc. Gebrauchen könnt. Und heute geht es wieder um ein sehr cooles Thema, und zwar um einen Konflikt, den jeder Mensch in sich kennt, den aber kaum einmal jemand so benennt. Und seitdem ich das erste Mal von diesem Konflikt mehr oder weniger erfahren habe, oder vor allem von diesen Mustern mehr oder weniger erfahren habe, hat sich einiges für mich gelöst, beziehungsweise sehr viel mehr Verständnis gebracht in Bezug auf, wie wir unsere Muster entwickeln und wie einfach unsere Schutzmechanismen entstehen. Ja, und genau aus diesem Grund möchte ich dir heute auch diese Erkenntnis mitgeben, weil du dir, glaube ich, sehr viel davon mitnehmen kannst. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein, wir schauen uns an, welchen Weg hast du gewählt, Anpassung oder Autonomie? Ganz viel Spaß! Ja, wie bereits erwähnt, Anpassung oder Autonomie, auf diese Frage wirst du wahrscheinlich ja sofort eine Antwort haben. Ob du eher der Anpassungsmensch oder der Autonomiemensch bist, ich möchte trotzdem in dieser Podcast-Folge einfach ein bisschen auf dieses Thema eingehen, weil ich es super, super wichtig finde zur Verständnis einfach, wie du vielleicht bist, wie du vielleicht wirkst, wofür du dich entschieden hast zu leben, und dass es ganz, ganz oft darum geht, quasi das Gegenteil zu lernen, also dass die Anpassung die Autonomie lernen darf und dass die Autonomie die Anpassung lernen darf, auf gesunde Arten und Weisen. Ich möchte in allererster Linie mal darüber sprechen, was ich mit dieser Anpassung und mit dieser Autonomie überhaupt meine. Es ist ja so, wir kommen als Kinder auf diese Welt und wissen ganz genau, okay, oder merken zumindest relativ schnell, ich komme alleine nicht klar. Also ich muss mich irgendwie verständigen, ich muss kommunizieren, ich muss schreien, ich muss weinen, ich muss was auch immer tun, also schreien sowieso in den ersten Lebensjahren ein ganz, ganz großes Thema. Und dann auch, wenn die Kinder zu sprechen anfangen, sie merken einfach immer wieder, oder wir merken als Kinder immer wieder, hey, wir sind abhängig davon, wie unser Umfeld auf uns reagiert. Oder zumindest, wir sind abhängig von unserem Umfeld. Wir brauchen unser Umfeld, damit wir überleben können. So, wir brauchen jemanden, der für uns kocht, wir brauchen jemanden, der uns wäscht, wir brauchen jemanden, der die Wäsche wascht, wir brauchen jemanden, der uns anzieht, wir brauchen jemanden, wenn wir noch nicht laufen können, der uns von A nach B trägt, wir brauchen jemanden, der uns beim Überleben, beim Leben, helfen kann. Und diese Zeit, wo die Kinder einfach merken und wissen, hey, ich bin vom Außen abhängig, in dieser Zeit passiert unfassbar viel in uns, in unserem Nervensystem. Also man sagt ja auch, in den ersten 3 Lebensjahren werden die meisten neuronalen Verbindungen in unserem Kopf verknüpft. In den ersten 6 bis 7 Lebensjahren entstehen die allerwichtigsten Schritte, die allerwichtigsten Glaubenssysteme in uns. Ich sage bewusst Glaubenssystem und nicht Glaubenssatz, weil der Glaube über sich selbst ist ja ein ganzes System und nicht nur aufgebaut auf einzelnen Sätzen. Und wir wissen einfach, okay, wir brauchen das Außen, damit wir jemand sind. Wir brauchen das Außen, damit wir Feedback kriegen, und wir wachsen erst so in der Schulzeit dann wirklich ein bisschen unabhängig vom Außen auf. Wir sind da dann ganz, ganz viel getrennt von den Eltern. Wir kriegen da ganz, ganz viele verschiedene Erziehungsstile und Lehrer und etc. auch mit. Und da beginnt dann wirklich quasi diese Vielfältigkeit. Aber grundsätzlich in den ersten 6 bis 7 Lebensjahren und vor allem die ganz wichtigsten ersten 3 Lebensjahre sind maßgeblich von unseren Eltern und von unserem Umfeld abhängig. So, und für ein Kind ist Bindung keine romantische Idee. Also für ein Kind ist ja Bindung wirklich Biologie. Ein Kind braucht Verbindung nicht nur emotional, sondern wirklich existenziell. Also Nähe und Verbindung bedeutet für ein Kind Schutz. Das weiß ganz genau, okay, wenn da jemand mit mir in Verbindung bleibt, wenn da jemand in meiner Nähe bleibt, dann bin ich sicher. Zugehörigkeit, Verbindung bedeutet also wirklich zu überleben. Nur so funktioniert für uns als Kinder das Leben. Und ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Krisensituation gehabt, wo ihr dann euren Kind irgendwie angedroht habt, die Bindung zu unterbrechen. Vielleicht hat es schon mal so eine Situation gegeben, wo du dann einfach zu deinem Kind gesagt hast, ja, dann geh halt alleine oder dann was auch immer, ich gehe jetzt und mir reicht's und ich mag nicht mehr. Und ihr werdet merken, so, das sind die Momente, wo die Kinder am allermeisten durchdrehen und wirklich schreien anfangen und Angst haben. Aber wieso? Weil es darum geht, dass das Kind ganz genau checkt, warte mal, die Verbindung zu der Person, die ich brauche, um zu überleben, ist in Gefahr. Also ein Kind muss nicht bewusst verstehen, hey, ich kann meine Dinge auch alleine regeln, das entwickelt sich ja erst viel, viel später, in so 4, 5 Jahren, da kriegen sie dann quasi den eigenen Willen und merken, hey, es gibt ein Ich, es gibt ein Du, aber für ein Kind ist in den ersten 3 Lebensjahren vor allem das Ich maßgeblich abhängig vom Du. So, und wenn du dann ein Kind androhst, ich gehe jetzt oder ich gehe jetzt sicher nicht mit dir mit oder ich bin nicht mehr da oder wie auch immer, dann glaubt das Kind in so einer maßgeblichen Gefahr zu sein, dass es gar vielleicht stirbt. So. Und dann passen sich meistens oder ganz, ganz oft Kinder an. Sie merken dann einfach, hey, okay, so wie ich jetzt bin, so ist die Verbindung irgendwie zu der Person, die ich brauche zum Überleben, die ist unterbrochen. Und dann sucht ein Kind halt einfach es kennt, es sucht, es lernt, es beobachtet, hey, was muss ich denn tun, damit die Mama wieder entspannt ist? Wann genau wird der Papa vielleicht leise? Wann bin ich zu viel? Wann bin ich brav genug? Wann werde ich geliebt? Wann bekomme ich Liebe? Und wann vor allem verliere ich die Verbindung? Also was tue ich, damit die Verbindung verloren geht? Und das checken dann Kinder und wissen dann ganz genau, okay, das darf ich auf keinen Fall mehr tun, damit quasi ich immer in Verbindung bleibe. So, einfaches Beispiel, nehmen wir an, du würdest immer aufs Zimmer geschickt, wenn du geweint hast, du hast gemerkt, boah, ich muss da jetzt alleine ins Zimmer gehen. So, und ein Kind wird dann immer 2 Richtungen wählen. Die eine Richtung ist die Anpassung, nämlich ich bin dann einfach lieb und brav und artig, damit ich in Verbindung bleibe. Das heißt, ich weine einfach nicht mehr, ich unterdrücke einfach meine Gefühle, ich bin einfach, ja, ich bin ein Vorzeigekind, bin einfach ein ruhiges Kind, ein braves Kind. Sagt man ja ganz, ganz gerne dann im Nachhinein über die Menschen, die die Anpassung wählen. Ja, der war immer so brav und der hat nie etwas gemeint und man, so ein braves Kind. Oder die Kinder wählen den Weg der Autonomie, nämlich den Weg von, okay, und jetzt muss ich irgendwie alleine klarkommen. Und wir nehmen wieder dieses Beispiel her vom, ich wurde ins Zimmer geschickt. Genau da entsteht diese Entscheidung von, hey, muss ich mich anpassen? Also muss ich einfach weniger weinen, damit ich geliebt werde? Oder ist mir das wurscht und ich versuche einfach alleine klarzukommen, alleine meine Gefühle zu durchstehen und dann halt irgendwann wieder in Verbindung mit Mama und Papa zu gehen. So. Und der Gabor Mate, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, der schreibt unfassbar tolle Bücher, der hat schon einmal sehr, sehr treffend gesagt, Kinder opfern im Zweifel immer die eigene Authentizität, um die Bindung nicht zu verlieren. Das heißt, wenn ein Kind spürt, dass seine Wut zu Konflikt führt, Entschuldigung, wenn ein Kind merkt, dass seine Wut zu Konflikten führt, dann wird es vielleicht einfach still. So. Und wenn ein Kind erlebt, dass seine Bedürfnisse als anstrengend erlebt werden oder als anstrengend angenommen werden, dann wird es vielleicht wirklich einfach keine Bedürfnisse mehr irgendwann brauchen und alleine klarkommen. Wenn ein Kind merkt, dass Leistung Liebe bringt, dann wird es einfach versuchen, die perfekte Leistung zu bringen. Wenn ein Kind merkt, dass Harmonie am sichersten ist, dann wird es zum People-Pleaser. Dann wird es immer dafür sorgen, dass ja Harmonie in der Familie herrscht. Okay? Also, und das machen Kinder nicht, weil sie irgendwie zu schwach sind, sondern weil Bindung, auf welche Art auch immer, wichtiger ist als die Selbstverwirklichung, wenn man klein ist. Das Problem ist einfach nur das, was man damals sich so als Muster angeeignet hat, das wird später ganz, 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 ganz oft zu unserem eigenen Gefängnis. Also dann sitzen Erwachsene oft in Beziehungen, in Jobs, in Freundschaften fest und wissen plötzlich irgendwie nicht mehr, warum sie sich so leer fühlen, ja, weil sie sich ständig angepasst haben. Vor allem die Leute, die die Anpassung wählen, die sagen ständig ja, obwohl sie eigentlich nein meinen. Die sind immer für alle da. Das fühlt sich irgendwie innerlich eigentlich gar nicht so gut an, aber ich passe mir einfach den anderen an. Wir funktionieren, wir leisten, wir versuchen irgendwie einfach alles in Harmonie zu halten und wir werden dann als zuverlässig und lieb und unkompliziert vor allem auch beschrieben. Besonders dann, wenn wir uns anpassen. Und wenn wir uns diese Anpassung noch genauer anschauen, dann ist es eigentlich, blöd gesagt, wirklich diese People-Pleaser-Falle. Die schaut von außen nicht so dramatisch aus. Sie schaut von außen aus wie so ein bisschen Empathie, wie einfach sehr viel Reife. Aber innerlich ist es einfach ein permanentes Scannen von, hey, geht's allen gut? War mein Ton okay? Hätte das irgendwie anders sagen sollen? Bin ich gerade zu viel? Bin ich wohl genug? Bin ich noch in Sicherheit? Und diese chronische Anpassung ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil du ja nie einfach nur da bist, sondern du bist ständig in Beziehung zu der Frage, wie du auf andere wirkst. Und irgendwann verliert man halt dadurch komplett den Kontakt zu sich selber. Da gibt es einen ganz, ganz spannenden Philosophen, der hat den Begriff von false self geprägt, also ein falsches Selbst, nicht im Sinne von, du bist irgendwie unecht oder manipulativ, sondern wirklich als Schutzmechanismus. Eine Version von dir, die entsteht, um einfach die Erwartungen von anderen Personen zu erfüllen. Und dieses false self ist halt wahnsinnig funktional, weil es dich einfach sozial kompatibel macht. Es schützt dich vor Ablehnung. Problem ist, die Anpassung hat halt ihren Preis, weil während du irgendwie vor lauter Anpassung die Fassade halt ständig perfektionierst, wird einfach dein True Self, also dein echtes, spontanes, lebendiges Selbst immer, immer leiser, immer leiser. Und dann entsteht irgendwann dieses komische Hochstaplergefühl. Die Menschen mögen die Menschen schätzen die Menschen wollen die und trotzdem fühlt sich's nicht wirklich gut an, weil ein Teil von dir, der diese Anpassung gewählt hat, sich denkt, ja, wenn die einfach wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden sie vielleicht gehen. So, nicht weil du irgendwie arrogant bist, sondern weil dein Nervensystem einfach gelernt hat, Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Liebe ist an deine Anpassung geknüpft. Liebe ist einfach daran geknüpft, wie du dich wie ein Chamäleon nur gut genug an die anderen färben kannst. So, das ist das Anpassungsmuster. Und auch das Gegenteil von der Anpassung kann ein Schutzmuster sein, nämlich die extreme Autonomie. Menschen, die diesen Autonomieweg gewählt haben, die sagen, ich brauche niemanden. Ich mache lieber alles alleine. Ich verlasse mich einfach nur auf mich selber. Und das klingt ganz, ganz oft nach Stärke. Also ich habe zum Beispiel das Autonomiemuster gewählt und über mich ist immer gedacht worden, boah, die ist stark, die kommt alleine klar, die macht das alles super. Die Bettina, die macht schon. Und auch das ganze Umfeld, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon ganz gut beschrieben, was in diesen hochfunktionalen dysregulierten Muster entsteht. Auch das ganze Umfeld denkt sich dann, ja, die kriegt das schon alleine auf die Reihe. So. Und das Ding ist aber, dass Autonomie ganz, ganz oft einfach nur Angst ist in irgendeinem netten Outfit, weil Autonomie ist auf keinen Fall Freiheit. Autonomie ist ganz, ganz oft eine Schutzmauer, vor allem, wenn wir sie als Kind wählen. Und das passiert dann oft, wenn Nähe einfach unsicher war, wenn Vertrauen verletzt wurde, wenn Abhängigkeit vor allem als gefährlich erlebt wurde, dann kann so eine Überautonomie entstehen. Abhängigkeit als gefährlich, da meine ich damit, dass du vielleicht gelernt hast, dass deine Eltern nicht für dich da sind, dass deine Bedürfnisse nicht gesehen werden, dass du quasi vielleicht deine Eltern auch wütend machst, die irgendwie ausrasten, dich anschreien, also gefährlich quasi einfach sind, wenn du was brauchst. Und eben, dass dein Vertrauen verletzt wird, also dass du dich verlässt darauf, zum Beispiel, dass dich jemand abholt und du wurdest nicht abgeholt oder du erzählst in deinen Eltern was und dieses Vertrauen wird einfach dann halt missbraucht. Und dann kann so eine Unabhängigkeit entstehen. Und das Problem ist, dann wird halt Unabhängigkeit nicht zu irgendeiner gesunden Selbstbestimmung, sondern zur Überlebensstrategie. Ich brauche einfach niemanden, dann kann mich ja niemand verletzen. Ich frage nicht um Hilfe, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Ich erzähle einfach niemandem meine Gefühle und ich halte Distanz und dann werde ich nicht verlassen. So. Und das ist keine Freiheit, das ist keine Autonomie auf gesunde Art und Weise, sondern das ist kontrollierte Einsamkeit. Und viele Menschen, die den Autonomieweg gewählt haben, die wirken von außen stark, aber innerlich tragen sie einfach nur eine Einsamkeit, eine Müdigkeit. Da ist Unabhängigkeit getarnt in der Traurigkeit, dass einfach niemand da war. Weil halt alles alleine zu tragen irgendwann nimmer so nach Stärke aussehen kann, sondern es wird halt einfach zur Überforderung. Und diese Personen zum Beispiel sehnen sich nach Nähe, aber Nähe aktiviert da ganz, ganz oft Alarm. Also die Personen wünschen sich Verbindung, aber Vertrauen ist für diese Personen sehr riskant. Und vielleicht merkt ihr da jetzt schon den Unterschied. Die Anpassung, die sagt immer, hey, ich brauche das Außen, um in Verbindung zu sein. Ich brauche das Außen, ich brauche die anderen, ich muss mich anpassen, ich mache auf Chamäleon. Ich muss einfach nur lieb und brav und artig sein und für Harmonie sorgen und dann haben mich alle lieb. So. Und die Autonomie sagt aber, ich brauche niemanden von euch, weil ich komme alleine klar. So. Und die Autonomie tut sich wahnsinnig schwer, eben quasi das Außen mit einzubeziehen und das Außen zuzulassen. Und die Anpassung wiederum tut sich wahnsinnig schwer, auch mal autonom zu sein und etwas alleine zu entscheiden. Und genau da liegt die Krux an dem Ganzen, weil die Leute, die Anpassung gewählt haben, dürfen lernen, Autonomie oder autonom zu sein, sprich Dinge alleine zu schaffen, ein Selbstwert aufzubauen, ein Selbstbewusstsein aufzubauen, eine Stärke aufzubauen, ein Selbstvertrauen aufzubauen etc. Und die Leute, die die Autonomie gewählt haben, die dürfen lernen, Nähe zuzulassen, Hilfe zuzulassen, Verbindung zuzulassen, Harmonie zuzulassen. Also zuzulassen, dass wir auch mit dem Außen, also mit anderen Personen agieren können. Das heißt, man darf lernen, eine Mischung aus beiden zu machen, also nur aus gesunder Anpassung und gesunder Autonomie. Eine Form von Beziehung, in der ich verbunden mit anderen bin, ohne mich und mein eigenes Ich aufzugeben. Also so eine Mischung aus dem Ganzen zu finden von, hey, das Außen ist möglich und ich bin aber auch im Kombi mit dem Außen möglich. Also für die Leute der Anpassung zu merken, hey, die Leute im Außen gibt's und ich darf ich sein. Und für die Leute, die die Autonomie gewählt haben, zu merken, hey, mich gibt's, aber das Außen gibt's auch und ich brauche das Außen auch, damit es mir auch gut gehen kann. So, und das Spannende ist, auf beiden Seiten darf man sich in allererster Linie natürlich einmal Ehrlichkeit erlauben und natürlich einmal schauen, okay, in welchem Muster bin ich denn eigentlich unterwegs? Und dann, wie gesagt, jeweils das andere lernen, also die Anpassung darf die Autonomie lernen und die Autonomie darf die Anpassung lernen, aber wie gesagt, eben auf gesunde Art und weil das ist das, was dein Nervensystem braucht, um sich sicher zu fühlen. Dein Nervensystem braucht eine Kombi aus beiden. Ein Ich bin ich und das Außen ist aber auch für mich da. Und das Außen ist auch, also ich bin verbunden mit dem Außen. Und ich darf meine eigenen Grenzen setzen und ich darf meine Meinung sagen und ich sein und das Außen um Hilfe fragen und dem Außen meine Gefühle zeigen und quasi ehrlich ausleben, wer ich bin. Also nicht nur dieses Ich-Sein eben in dieser Unabhängigkeit, sondern vor allem auch eben dieses, hey, ich und du können koexistieren. Du kannst mich koregulieren, ich kann dich koregulieren. Und da braucht man natürlich eine ganz, ganz gesunde Art und Weise von Beziehungen. Und beide dürfen aber auch in beiden Schutzmustern darf man lernen, gesunde Beziehungen überhaupt erst einmal zu führen. Also die Anpassung darf quasi lernen, dass Beziehung möglich ist, auch wenn sie sich mal nicht anpasst, auch wenn sie mal ihre eigenen Grenzen setzt und einfach ihre Meinung sagt. Und die Autonomie darf lernen, hey, Beziehungen sind möglich, auch wenn ich das andere Gegenüber mit einbeziehe, also auch wenn ich nicht mehr unabhängig bin vom Außen, also dass nicht gleich eine Abhängigkeit entsteht und dass Liebe und Verbindung nicht verletzlich ist, sondern dass man auf beiden Seiten einfach Vertrauen aufbauen darf, Vertrauen in sich, Vertrauen aber auch ins Außen. Und was auch noch ganz, ganz spannend ist, beide Seiten, weder die Anpassung noch die Autonomie, haben im Kern etwas Gleiches, nämlich sie haben beide nie gelernt, einfach ehrlich sich mitzuteilen, ehrlich sich selber zu sein, ehrlich zu sagen, was in ihnen vorgeht. Weil die Anpassung hat halt einfach gemerkt, okay, so wie ich bin, passe ich nicht und ich passe mich an, so damit ich passe. Und die Unabhängigkeit hat gelernt, ja okay, so wie ich bin, so akzeptierst du mich nicht, also ziehe ich mich zurück und bin einfach ich, ohne dass ich dich brauche, so. Und in beiden Seiten ist aber ein wahnsinniger Verlust von Selbstkontakt da, weil wir halt einfach eigentlich nur in gesunden Verbindungen gut aufblühen können. So, in der Autonomie ist halt einfach dieser extreme Funktionsmodus, der dann halt da eintritt, und in der Anpassung ist es dieser extreme Chamäleon-Modus, der da eintritt. Aber auf beiden Seiten gibt's kein ehrliches Mitteilen, kein ehrliches Ausleben von Gefühlen, kein ehrliches um Hilfe fragen, kein ehrliches Meinung sagen, da gibt es einfach kein ehrliches Leben. Und das dürfen beide Seiten auf jeden Fall lernen, dieses ehrlich sich authentisch ausdrücken, weil es Authentizität geht nur, wenn beides kohärent ist. Also wenn ich quasi die Anpassung leben kann, aber auch die Autonomie auf gesunde Art und Weise. Und Anpassung auf gesunde Art und Weise heißt, dass ich sage, ja okay, ich habe Empathie, ich kann dir helfen, aber ich kann auch meine Grenze setzen und einmal vielleicht Nein sagen, obwohl ich, wenn ich alles irgendwie schiebe und quetsche, könnte ich vielleicht Ja sagen, aber ich darf auch mal Nein sagen und mal auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Und das ist, glaube ich, etwas, was beide Seiten sehr, sehr lernen dürfen, auf die eigenen Bedürfnisse achten, die eigenen Bedürfnisse ausdrucken, in die ehrliche Mitteilung gehen von dem, was in uns ist. Also das ehrliche Ausdrücken von, hey, eigentlich bin ich so und so und so und so. Wie gesagt, da dürft ihr für euch einmal schauen, okay, in welchen Muster seid ihr, welche Seite habt ihr gewählt, die Anpassung oder die Autonomie, und dann dürft ihr euch darüber Gedanken machen, was könntet ihr ab heute tun, um das Gegenteil von deinem Muster zu lernen auf gesunde Art und Weise. Also die Anpassung, wie gesagt, darf die Autonomie lernen und die Autonomie darf die Anpassung lernen. Ihr findet in der Folgenbeschreibung ein kostenloses E-Book und einen kostenlosen Workshop von mir, wo ihr euch eintragen könnt. Und dann, könnt ihr super, super gerne euch das runterladen und mal durchlesen, weil da geht es ganz, ganz viel um Glückshormone aktivieren, um Bedürfnisse selber erkennen und da lernt ihr, was ihr für ein Nervensystemzustand habt und wie ihr euch quasi regulieren könnt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch da einfach mal ein bisschen Gedanken drüber macht, vielleicht einen Kommentar hinterlässt oder diese Podcast-Folge bewertet und teilt. Und ja, ich hoffe, ihr konntet euch viel mitnehmen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Die Podcast-Folgen bauen aktuell sehr aufeinander auf. Das heißt, ihr bekommt in der nächsten Podcast-Folge dann wieder was mit, was zu der heutigen Podcast-Folge einfach gut dazu passt und wo ihr quasi eine Verknüpfung und eine Verbindung schaffen könnt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr, wie gesagt, diesen Podcast bewertet und mir Nachrichten dazu schreibt. Und ja, wenn ich euch in meinen Kursen und Freebies und Workshops und 1:1 Beratungen begleiten darf. Ich bin die Betty, ich bin psychosoziale Beraterin in Kärnten. Das war die Podcast-Folge Anpassung oder Autonomie. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!